DW Menschen und Märkte.
Hat Gold als sicherer Hafen in Zeiten von Handelskonflikten ausgedient? Der französische Autobauer PSA will wohl doch den Rotstift bei Opel ansetzen. Und wähle deinen Chef. Ein Schweizer Unternehmen geht neue Wege der Mitbestimmung. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen.
Wir haben jetzt die Zölle auf Aluminium und Stahl und wir haben eine Diskussion, die weitaus schwerwiegender ist. Sollen auch noch Zölle auf Autos erhoben werden? Und meine Damen und Herren, das hat Züge dann schon eines Handelskonflikts. Ich will jetzt mal noch nicht weitere Worte sagen. Und es lohnt sich alle Mühe, diesen Konflikt, damit er nicht zu einem wirklichen Krieg wird, zu versuchen zu entschärfen, aber dazu gehören natürlich zwei Seiten.
So die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel heute im Bundestag. Die Zeit für Europa ist knapp. Bis Ende des Monats wollen die USA noch prüfen, ob auf europäische Autos demnächst Zölle erhoben werden. Bei China drücken die USA mehr aufs Tempo. Diesen Freitag sollen Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von über 30 Milliarden Dollar in Kraft treten. China kündigte heute den Gegenschlag an. Dieter Reg.
Der Handelsstreit mit den USA eskaliert. Medienberichten zufolge will China ab Freitag Zölle auf den Import amerikanischer Waren in einem Umfang von 34 Milliarden Dollar erheben. Damit reagiert die chinesische Regierung auf US-Zölle, mit denen ebenfalls ab Freitag chinesische Waren in den USA belegt werden. Die Vereinigten Staaten stoßen mit ihrer protektionistischen Politik immer stärker auf internationalen Widerstand. So haben sich zahlreiche Staaten bei der Welthandelsorganisation WTO über die amerikanischen Pläne beschwert, zusätzliche Zölle auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen zu erheben. 40 Staaten, darunter die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, warnten vor einer Störung des Weltmarktes und einer Bedrohung des Welthandelssystems. Japan erklärte, zusätzliche Zölle auf Autos könnte eine Welle von Gegenmaßnahmen auslösen und zu einer Zerstörung des auf Regeln basierenden internationalen Handelssystems führen. US-Präsident Trump hatte nach den bereits eingeführten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium der EU mit Einfuhrzöllen auf Autos und Autoteile in Höhe von 20% gedroht. Zurzeit prüft das US-Handelsministerium diesen Schritt. Die Angst vor einem Handelskrieg mit den USA macht auch zunehmend den Börsen zu schaffen. Das gilt insbesondere für die asiatischen Börsen. Aber auch die Stimmung deutscher Anleger wird durch die drohenden Strafzölle getrübt.
Die Börsen sind derzeit sehr von der Politik bestimmt. Die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits geht um. Das müssten eigentlich gute Zeiten für Anlagen in Gold sein. Denn Gold wird in unruhigen Zeiten gerne als sicherer Hafen bezeichnet. Erstaunlicherweise ist der Goldpreis aber in diesem Jahr deutlich gesunken. Was ist da los? Volker Hirt berichtet.
Gold ist im Moment alles andere als konkurrenzlos. So sieht es Michael Klaus vom Bankhaus Metzler. In den USA werden die Zinsen erhöht. Das macht zum Beispiel Anleihen interessant.
Dazu kommt noch, dass bislang auch die Aktienmärkte sich als sehr robust erwiesen haben, sodass der Goldpreis als ein Krisenbarometer an Attraktivität verloren hat.
Aber so Michael Klaus, Gold werde sein Comeback feiern. Das Ende der Talfahrt sei gekommen. Handelsstreit, Rekordverschuldung in den USA, Regierungskrise in Deutschland, schwierige Regierungsbildung in Italien. All das sei wie ein Nährboden für einen steigenden Goldpreis.
Wir glauben in der Tat, dass wir bis Ende des Jahres diese Stände, die wir im April gesehen haben, nämlich 1.350 Dollar pro Feinunze, dass wir die wieder erreichen können.
Michael König sieht das ähnlich. Er verantwortet bei der Deutschen Börse AG die Emission von Xetragold. Gold als Wertpapier, offenbar ein Renner. Heute kam die Meldung, dass die Summe der Anteilsscheine, die im Umlauf sind, dem Gegenwert von über 180 Tonnen Gold entspricht. Ein Rekordwert. Die erwähnten Krisen machten es möglich.
Und die führen dazu, dass in Deutschland insbesondere institutionelle Anleger, aber auch Privatanleger doch verstärkt zu Goldprodukten greifen und hier insbesondere auch zu Xetragold.
Wer übrigens kein Papier mag, auf dem Gold steht, der kann es auch glänzend haben. Das kann man tauschen, so Michael König.
Das ist eben auch eine der Eigenschaften des Produkts. Beides ist möglich. Konzipiert fürs Depot, aber wenn eben jemand sagt, ich möchte mir das ausliefern lassen, dann geht das auch.
Rücktauschen geht dann nicht mehr. Gold gegen Wertpapier, das ist nicht möglich. Ob nun grammweise, als Münze wie den Krügerrand oder als Goldbarren, Gold ist eine ziemlich sichere Anlage. Nur eine Garantie, dafür an jedem Bankschalter Bares zu bekommen, die gibt es nicht, so Michael Klaus vom Bankhaus Metzler.
Es gibt ja keine Goldeinlösepflicht. Gold ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland ist der Euro.
Merke, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber Gold muss auch nicht unbedingt glänzen. Gold geht auch als Wertpapier.
Volker Hört aus Frankfurt. Flugzeugpassagiere haben ab einer bestimmten Verspätung Anspruch auf eine Entschädigung. Doch wer bezahlt diese Entschädigung, wenn eine Fluggesellschaft bei einer anderen Fluglinie eine Maschine mietet? Dazu hat der Europäische Gerichtshof heute ein Urteil gesprochen. Bernd Wolf.
Hat ein Flugreisender wegen Verspätung des Fliegers Anspruch auf Entschädigung nach EU-Recht, dann muss er sich sein Geld von der Fluggesellschaft holen, bei der er den Flug gebucht hat und nicht von der, mit deren Maschine er tatsächlich geflogen ist. Die Entschädigung zahlen muss das ausführende Luftfahrtunternehmen, so steht es in der EU-Fluggastrechteverordnung. Wer aber ist das, wenn die Airline, bei der der Kunde gebucht hat, nicht selbst fliegt, sondern Flieger einer anderen Firma anmietet, mitsamt Personal, wie es heute gang und gäbe ist? Wet Lease heißt das im internationalen Jargon der Airlines. RW und andere Fluggäste buchten bei TuiFly einen Flug von Hamburg nach Cancun in Mexiko. Geflogen ist aber die Thomson Airways. Wegen großer Verspätung verlangten sie von Thomson Airways die Ausgleichszahlung. Die verweigerte das und verwies auf TuiFly. Die Luxemburger Richter sagen, ja, TuiFly war die Fluggesellschaft, die entschied, den Flug durchzuführen. Die Route festlegte, sie ist das ausführende Luftfahrtunternehmen und trägt die Verantwortung, insbesondere dafür, ob der Flug annulliert wird oder große Verspätung einfliegt. RW hätte TuiFly verklagen müssen. Pikanterweise ist die Thomson Airways seit langem eine Tochter der TUI, heißt mittlerweile auch TUI Airways.
Der Autobauer Opel gehört seit knapp einem Jahr zur französischen PSA-Gruppe. Die Franzosen wollen Opel bis 2020 profitabel machen. Im Mai dieses Jahres hatten sich die Belegschaft und die Konzernleitung auf eine Beschäftigungssicherung bis Juli 2023 geeinigt. Damals hieß es noch, dass Opel als deutsche Marke erhalten bleiben solle. Genau wie auch das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim mit rund 7.700 Ingenieuren. In der französischen Zeitung Le Monde wird nun aber von einem Teilverkauf berichtet. Der Betriebsrat ist verärgert. Michael Erhardt.
Neuer Zoff bei Opel ist programmiert. Einmal mehr hängt der Haussegen offenbar schief. Die Betriebsleitung habe gegenüber den Arbeitnehmervertretern die Unwahrheit gesagt. Als man zu Verhandlungen über die Eckpunkte des Sanierungsplans im Mai zusammensaß, ärgert sich der Opel-Betriebsrat. In der Tat klang die Zukunft für die Entwickler bei Opel in Rüsselsheim als gesichert, als Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schäfer-Klug vor wenigen Wochen vor die Presse trat. Gefragt nach der Entwicklungsabteilung in Rüsselsheim, erklärte er nach der gerade frisch erzielten Vereinbarung:
Es stehen Themen drin wie eine Motorentwicklung, wir haben bestimmte Kompetenzfelder, Teile der Elektromobilität, autonomes Fahren, Brennstoffzelle. Wir haben jetzt nicht eine abschließende Investitions- und Projektliste vereinbart, sondern wir haben gesagt, also wenn dieser Abbau jetzt erfolgt ist, ist das der Deckel drauf bei dem Personalabbau und die restliche Belegschaft bekommt eben einen Kündigungsschutz. Sprich, da wird eben auch in den nächsten Monaten und Jahren der Arbeitgeber noch mal genau sagen müssen, mit welchen Projekten er das Entwicklungszentrum zusätzlich auslasten will. Das ist für uns ein recht komfortabler Ansatz.
Oder auch nicht, wie sich nun zeigt. Denn sollten Teile der Entwicklungsabteilung wirklich an Zulieferfirmen verkauft werden, stehen diese Mitarbeiter zum einen in Zukunft dann nicht mehr unter der gerade getroffenen Vereinbarung. Zum anderen dürften dann Autos von Opel mehr zu einer Höhle mutieren, unter deren Motorhauben dann vor allem Technologie aus dem Mutterhaus Peugeot PSA steckt. Opel bestätigte die Medienberichte zumindest indirekt. Ein Sprecher sagte, dass das Sanierungsprogramm von Opel neben internen organisatorischen Maßnahmen auch strategische Partnerschaften umfassen könne, also Kooperationen mit anderen externen Unternehmen. Opel-Chef Michael Loscheller hat sich mittlerweile auch in einer Stellungnahme zu den aktuellen Berichten und den Vorwürfen der Mitarbeitervertretung geäußert. Das Engineering ist und bleibe Kern von Opel, schreibt Loscheller. Allerdings lässt der Opel-Chef auch wissen, dass strategische Partnerschaften für die Entwicklungsabteilung in Rüsselsheim geprüft würden. Das sei im Übrigen auch mit den Arbeitnehmervertretern so besprochen worden, kontert er die Sichtweise des Betriebsrates. Wie auch immer, jedenfalls könnte die Vorgehensweise der neuen Opel-Führung einer gewissen Methode folgen, nämlich der Methode der Salamitaktik. Allerdings kann das auch nach hinten losgehen. Eine möglicherweise lange Zitterpartie und eine Kluft zwischen Arbeitnehmern und Betriebsführung wird jedenfalls nicht dabei helfen, Opel wieder auf Spur zu bringen.
Michael Hart aus Frankfurt. Dem Chef mal so richtig die Meinung geigen, ihn vielleicht aus dem Amt kehren oder einfach gleich einen neuen wählen. So mancher Mitarbeiter wünscht sich das. Seit einigen Jahren wird es genauso bei der Schweizer Firma Haufe praktiziert. Das Ganze nennt sich dann im Fachjargon mitarbeiterzentrierte Unternehmenskultur und hat im Fall von Haufe wirtschaftlichen Erfolg. Dietrich Karl Meurer berichtet aus Zürich.
Die Mitarbeiter wählen ihren Chef. Was die Firma Haufe Umantis aus dem Schweizer St. Gallen macht, erinnert ein bisschen an eine alternative Kommune. Doch davon ist das Unternehmen weit entfernt. Haufe Umantis, ein Tochterunternehmen der Haufe-Gruppe aus dem deutschen Freiburg, entwickelt Software und berät renommierte Konzerne wie Daimler, Zeiss oder Nike, damit die ihr Personal effektiver einsetzen. Zu dem Experiment der Wahl der Firmenspitze kam es vor 5 Jahren, als der Gründer des einstigen Start-ups sich zurückziehen und seine Nachfolge regeln wollte, erinnert sich der heutige gewählte Umantis-Chef Marc Stoffel.
Ja, um offen zu sein, war das so eine Diskussion beim Bier. Da haben wir gesagt, ja klar, lass uns das machen. In 2 Wochen laden wir die ganze Firma ein in einen Raum und dann machen wir das.
Der damals 31-jährige Marc Stoffel war mächtig aufgeregt, als er sich und seine Ideen zur Wahl stellte.
Dann haben nach etwa 60 Minuten Diskussion unsere Mannschaft hat gesagt, wir haben jetzt genug gehört, verlass bitte den Raum. Und die haben über 2 Stunden im Geschlossenen diskutiert. Ich weiß bis heute nicht genau über was. Und haben dann nach den 2 Stunden eine anonyme Abstimmung gemacht und haben dann am Bildschirm das Resultat präsentiert.
Die Wahl habe ihm den Start als CEO leicht gemacht, sagt Marc Stoffel.
So war das für mich natürlich am nächsten Tag total einfach, weil ich einfach starten konnte mit dem, was ich vorhatte, weil ja die Mannschaft gesagt hat, hey, wir glauben an dich und dein Programm.
Übrigens, jedes Jahr wird neu abgestimmt. Marc Stoffel wurde nun schon zum 5. Mal gewählt. Und mittlerweile entscheiden die Mitarbeiter auch über die Besetzung des übrigen Managements. Das Feedback sei für die Vorgesetzten eine wichtige Orientierungshilfe, erklärt Helmut Fink-Neuböck, der bei Haufe Umantis für die Personal- und Geschäftsstrategie zuständig ist. Das demokratische Verfahren verlange den bewerteten Mitarbeitern aber auch viel ab, denn die Karriereleiter führt nicht immer nur nach oben.
Es ist vorgekommen, dass Kollegen die Firma verlassen haben, aber eigentlich sind die durch den Schmerz der persönlichen Niederlage gegangen. Das tut richtig weh. Ja. Ich erinnere mich aber auch an die Standing Ovations für eine Kollegin, die gesagt hat, ich trete ja auch zurück, weil es braucht für den anderen. Hat immer noch heute den Respekt, Jahre später. Und die finden sich dann in eine neue Rolle. Also die Erwartungshaltung ist nicht, damit bist du gekündigt, sondern du kriegst die Chance, dir eine neue Rolle zu suchen.
Dieses Konzept sei prinzipiell für jede Firma denkbar, sagt Theo Wehner. Der langjährige Professor für Arbeitspsychologie an der Technischen Hochschule ETH Zürich meint, es erzeuge eine spezielle Unternehmenskultur mit einer besonders engen Mitarbeiterbindung.
Ich bin mir sicher, dass sowas wie Engagement der Mitarbeitenden, wenn man es angelsächsisch ausdrückt, Involvement und Engagement, das tatsächlich entstehen kann in einem solchen Klima. Das kann man auch messen heute, es ist erfolgreicher. Und ich vermute auch, dass ein Unternehmen das macht, um wirtschaftlich auch erfolgreich zu sein.
Denn, so der Arbeitspsychologe,
es rechnet sich.
Haufe Umantis-Chef Marc Stoffel schätzt, 40-50% des heutigen Umsatzes und Gewinns würde man nicht machen, hätte man nicht mutig experimentiert. Und das Experiment geht inzwischen so weit, dass die Mitarbeiter auch bei strategischen Fragen mitbestimmen können.
Wir wählen Führungskräfte, dass sie entscheiden. Wenn sie aber Fehler machen, dann gibt es das Initiativrecht, Vorschläge zu machen, strategische Veränderungen zu pushen, aber auch das Referendumsrecht, gegen einen Entscheid vorzugehen.
Die dabei gesammelten Erfahrungen nutzt Haufe Umantis für die Beratung seiner Kunden. Die, so sagt Marc Stoffel, zeigten sich nach anfänglicher Skepsis mittlerweile sehr aufgeschlossen für die Idee der mitarbeiterzentrierten Unternehmenskultur.
Karl-Dietrich Meurer war das. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicolas Martin. Die Technik hatte Gianni Di Biase. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.